Vielleicht seid ihr noch nie entlassen worden. Ich auch noch nicht so richtig. Aber es gibt ja auch andere Nullpunktsituationen, wo man wirklich so das Gefühl hat, jetzt stehe ich vor einer Wand. Vielleicht, wenn dich dein Freund verlassen hat oder wenn du aus deinem Studium rausgeprüft wurdest oder gemerkt hast, ich bin hier am falschen Platz, so ähnlich wie Anna das so ganz ehrlich vorhin erzählt hat, da kann es dir auch so gehen, so eine Nullpunktsituation, wo du denkst, das geht doch jetzt nicht. Gott, ich habe dir doch vertraut und jetzt kommt sowas. Ehrlich gesagt, ich jedenfalls, aber ich glaube, so geht es den meisten Christen, wir wollen auch lieber erfolgreich sein, angesehen, gelobt bei den Leuten und gesund und leistungsfähig und schön. Einerseits wissen wir, es gibt wichtigere Sachen, es gibt Liebe, es gibt das Teilen, was jetzt am Martinstag gefeiert wurde im ganzen Land. Aber zugleich haben wir doch auch solche Erwartungen an unsere Partner, an Kinder, an uns selber, erfolgreich zu sein, gut auszusehen, fit zu sein, bewundert zu sein. Dabei wissen wir eigentlich, das ist alles ziemlich dünnes Eis, das trägt nicht unbedingt. Erfolg, Schönheit, Glück, Gesundheit, das ist sehr vergänglich, sehr zerbrechlich. Uns geht es als Christen da auch nicht besser als anderen. Und schließlich folgen wir dem Gekreuzigten. Wir teilen die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung, sagt der Apostel. Gemeinschaft seiner Leiden. Auch Jesus hat anderen Gutes getan und Undank und Gewalt und Hass dafür geerntet. Wir teilen die Gemeinschaft seiner Leiden, aber manchmal auch schon etwas von der Kraft seiner Auferstehung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe es auch im Studium schon gehabt, dass ich kein Geld hatte, dass ich eine Zeit lang von 400 D-Mark im Monat leben musste. Und auch danach solche Existenzängste, wie hier in dem Anspiel, als ich 14 Semester studiert hatte und dann 2,5 Jahre praktische Ausbildung hinter mir. Da habe ich dann meinen Probedienst angefangen und mein erstes richtiges Gehalt gekriegt. Und dann hieß es, eure Stellen werden nicht verlängert werden. Das war die erste Sparwelle, die über die Kirche rollte. Und da war klar, mit euch geht's nicht weiter. Es kam dann doch nochmal anders und dann wurde ich feierlich eingeführt und bekam meine Berufung auf Lebenszeit, eine Beamtenstelle, ja, also für Leute, die auf Sicherheit aus sind, perfekt, kannst dich sozusagen mit 30 Jahren mental zur Rente setzen, kann dir niemand mehr wegnehmen. Und dann war ich da ein paar Jahre und dann habe ich gemerkt, so wie Kirche hier funktioniert und was ich hier mache, da reproduziere ich ein System, was mit dem urchristlichen Ideal von Kirche nichts zu tun hat. Und ich habe gemerkt, das kannst du nicht weitermachen. Da verrätst du dich selber, da verrätst du alles, wofür du mal Theologie studiert hast. Und dann habe ich die Ausschreibung hier gelesen von dieser Gemeinde und ich habe gemerkt, genau das ist es. Gemeindeleben als Schwestern und Brüder, wie es die ersten Christen gemacht haben. So möchte ich auch Gemeinde bauen. Und dann habe ich diese Stelle aufgegeben und dann bin ich hierher gekommen. Und meine Berufungsurkunde als Pfarrer hier am Lutherhaus ist sicherlich die ungewöhnlichste, die man haben kann. Nicht nur, dass ich ein paar Privilegien weniger habe, sondern da steht drin, ich glaube, das gibt es nicht nochmal, berufen, Jörg Entrowski, berufen zum Pfarrer im Lutherhaus, / solange die Finanzierung durch die Gemeinde aufrechterhalten wird. Also auch nicht so die perfekte Arbeitsplatzsicherheit. Und deshalb bewegt mich das auch aus dieser Vorgeschichte, wenn ich jetzt in den letzten Wochen in den Zeitungen lese, dass es einigen Leuten in Jena so gehen wird wie dem Mann im Anspiel. Das ist eine sehr realistische Situation. Hier in Jena werden bei Intershop Stellen gestrichen, bei den Banken, bei den großen Firmen. Und auch einige Mitglieder unserer Gemeinde sind von Arbeitslosigkeit bedroht, können ihrem Kind vielleicht kein neues Fahrrad mehr kaufen, können ihren Hauskreditvertrag nicht abzahlen. Das ist nicht lustig. Und es ist ja auch nicht so, dass die es verdient hätten. Sie haben ja meistens kein persönliches Verschulden dafür. Und selbst wenn, würde das ja auch nicht helfen. Mir fiel eine Szene aus dem Neuen Testament ein, in Apostelgeschichte 16. Die ist ziemlich ähnlich. Da hat jemand auch sich hochgearbeitet und ist in seiner Stadt in eine Verantwortungsposition gekommen, in einer römischen Provinzstadt in heutigen Griechenland, in Philippi. Und er ist Chef von einer Justizvollzugsanstalt geworden. Und dann muss er in einer Nacht erleben, dass seine ganze berufliche Existenz zusammengebrochen ist. Es gab ein Erdbeben, Gefangene wurden befreit. Und er war kurz davor, sich das Leben zu nehmen, sich in ein Schwert zu stürzen. Da hört er zwei Gefangene rufen, tu dir nichts an, wir sind noch da, fürchte dich nicht, glaube nur. Und das hat ihn aufgehalten in dieser Nullpunktsituation, dass da jemand gesagt hat, du bist nicht allein. Und auch wenn du gerade keinen Ausweg siehst, es gibt einen für dich und deine Familie. Die beiden, die das gerufen haben, waren Paulus und Silas, die zu Unrecht in diesem Gefängnis waren. Lest das mal nach, Apostelgeschichte 16. Und dieser Gefängnisdirektor, der hat da eine wichtige Lebenswende erlebt. Der hat gemerkt, auch wenn meine berufliche Existenz wackelt wie in einem Erdbeben, es gibt jemand, der mich festhält, für den ich wichtig und wertvoll bin. Und das, was mich da beinahe mein Leben gekostet hätte, ist es nicht wert, dass es mich umbringt. Gott sagt einmal in Jeremia 29, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Das ruft Gott dir zu, wenn wir in so einer Nullpunktsituation sind. Und das dürfen wir, wie Paulus und Silas, dann auch anderen zurufen. Keiner lasse den Mut sinken. Gott kann dir durch viel und wenig helfen. Und gerade in den Krisen will Jesus an deiner Seite stehen. Gott hat einen guten Weg für dich, auch wenn du jetzt gerade den Ausweg und die Lösung noch nicht sehen kannst. Ich habe mich ernsthaft gefragt, es gibt ja Grund dafür, es gibt ja auch immer wieder Leute bei uns, die, was weiß ich, ihr Studium abbrechen mussten, die in eine persönliche Krise kommen, weil sie meinetwegen ein Attest vom Arzt bekommen, was absolut horrormäßig für sie ist. Einer jungen Frau aus dem Aufwind ist das auch so gegangen. Und da habe ich mich gefragt, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn Leute in so eine Nullpunktsituation geraten? Und mir sind 5 Schritte eingefallen. Die muss man nicht in der Reihenfolge gehen, wie ich sie jetzt erwähne, aber ich finde sie alle 5 wichtig. An den ersten Schritt wurde ich erinnert, weil ich solche Situationen schon in unserem Hauskreis erlebt habe in den vergangenen 12 Jahren. Und das war eine der besten Situationen, wenn jemand in so einer Nullpunktsituation war und die anderen haben es einfach mit ihm ausgehalten. Nicht vorschnelle Lösungen präsentiert, um sich selbst zu entlasten, um den Druck rauszunehmen. Auch nicht billige Vertröstung, sondern einfach den Schmerz ausgehalten. Und ich wünsche das dem Menschen im Anspiel, dass er solche Leute trifft, dass seine Frau so zu ihm ist, dass seine Freunde so zu ihm sind, wie die Freunde von Hiob es richtig gemacht haben, dass sie die ersten Tage bei ihm geblieben sind und nichts geredet haben, sondern einfach seinen Schmerz ausgehalten. Ein zweiter Schritt ist, dass du die Würde des anderen stärkst, dass du ihm sagst, du bist kein Loser. Ja, du bist vielleicht nicht der Aufsteiger, für den du dich gehalten hast, aber du bist auch nicht der Absteiger. Du hast eine unverlierbare Größe, große Würde in den Augen Gottes, eine Größe, die dir niemand nehmen kann. Du bist wunderbar gemacht, ein Königskind Gottes. Du bist berufen, sein Kind, sein Zeuge in dieser Welt zu sein. Und hier dem Mann im Anspiel hätte ich gesagt, hey, guck doch mal, das ist auch ein Zeichen des guten Charakters, den du hast, dass du dahin gerannt bist, dass du spontan das Richtige gemacht hast, ohne nachdenken zu müssen. Die Würde des anderen stärken, finde ich einen sehr wichtigen Schritt. Und das Dritte ist, dass wir den Glauben stärken, dass Gott einen guten Weg mit ihm und seiner Familie hat, auch wenn dieser Weg jetzt noch nicht zu sehen ist. Denn Gott hat es versprochen, in Römer 8, eine der stärksten Worte der Bibel, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken. Synergein, mitwirken steht da im Urtext. Mitwirken zum Guten. Gott hat sich darauf festgelegt, wenn du ihn liebst, wenn du ihn von ganzem Herzen liebst, dann wird es so sein, was immer dir passiert, er sorgt dafür, es muss zum Guten mitwirken. Auch wenn du dieses Gute absolut nicht sehen kannst, dürfen wir einander stärken in dem Vertrauen, dass Gott was Gutes daraus macht. Ja, und der vierte Schritt ist, dass wir gemeinsam Gott klagen und um Hilfe rufen für diese Not. Wir haben hier Gebetsgruppen in der Gemeinde, auch eure Gebetskärtchen, die ihr hier im Aufwind schreibt, die werden morgens immer dienstags nochmal gebetet. Es gibt dienstags morgens ein Morgengebet, immer um 6 Uhr bei einer Familie zu Hause, da könnt ihr gerne dazukommen. Es gibt eine sehr intensive Zeit mit Gott, alle, die da sind, die fühlen sich sehr stark beschenkt, die erleben Gottes Nähe ganz intensiv. Es gibt das Morgengebet hier von den Studenten für Christus im Haus. Und es gibt Dienstag alle 2 Wochen auch ein Gemeindegebet. Da beten wir für solche Leute, von denen wir das wissen, dass sie in so einer Notsituation stecken. Und genauso hat die erste Gemeinde das auch gemacht, als Petrus, einer von ihnen, im Gefängnis war wegen seines Bekenntnisses zu Jesus. Die jüdische Regierung hat ihn eingesperrt und es stand zu befürchten, dass man ihn umbringt, genauso wie es mit Stephanus passiert ist. Und dann haben sie gebetet die ganze Nacht. Und Gott hat tatsächlich eine Befreiung gewirkt, mit der niemand gerechnet hat. Nicht mal die Leute, die für ihn gebetet haben. Gott ist echt Spezialist für unverhoffte Lösungen. Unverhoffte Lösungen, darauf ist er spezialisiert. Dinge, die du dir im Traum nicht ausgedacht hättest. Solche Geschichten haben wir hier schon oft gehört, dass Leute das erzählt haben. Wie Gott auf Gebet reagiert. Und der fünfte Schritt ist, dass du nachdenkst und prüfst, was ist jetzt dran, dass andere das mit dir nachdenken. Hätte der Mann in dem Anspiel vielleicht nochmal mit seinem Chef reden sollen und ihm erklären sollen, warum er diese Story verpatzt hat? Vielleicht hätte der Chef ja gemerkt, dass das ein wirklich guter Grund war. Hätte er vielleicht um seinen Job kämpfen müssen mit Arbeitsgericht, mit guten Anwälten? Oder gibt es vielleicht eine ganz andere Option, Plan B oder Plan C? Ist es vielleicht Zeit für mutige Entscheidungen? Wir brauchen Gottes Weisheit in solchen Situationen, dass Gott es zu uns sagt, wie in 1. Samuel 10 zu Saul, der Heilige Geist wird über dich kommen und dann tu, was dir vor die Hände kommt. Fäll eine mutige Entscheidung, brich in ein neues Land auf, das ich dir zeigen werde. Du weißt vielleicht noch nicht, wie dieses Land aussieht. Du weißt noch nicht, was dich dort erwartet, aber brich in dieses neue Land auf. Befiehl dem Herrn deine Wege und dann schlag mutig einen neuen Weg ein. Psalm 37. Gott verspricht uns nicht, dass wir uns nicht auch irren könnten, aber wir sollen mutig losgehen. Melanchthon war so ein Zauderer, der Freund von und Mitstreiter von Martin Luther. Und er wusste immer nicht, ist das richtig, soll ich das machen, soll ich das sein lassen, A, B oder C. Und dann hat er sich am Ende gar nicht entschieden, hat es vor sich hergeschoben. Kenne ich viele so eine Leute, mein bester Freund war so einer, der hatte tolle Beziehungen und konnte sich immer nicht entscheiden. Und irgendwann war die Frau dann doch weg, ja. Und der hätte sich einfach mal entscheiden müssen. Und Luther schreibt an Melanchthon, sündige tapfer und glaube noch tapferer. Also es kann sein, dass du dich irrst, es kann sein, dass du mit deiner Entscheidung falsch liegst, aber fäll eine mutige Entscheidung und dann glaube noch tapferer, dass Gott dich führt, dich liebt und dir gnädig ist, auch wenn es eine falsche Entscheidung war. Sündige tapfer und glaube noch tapferer. Es gibt auch eine sehr schöne Parallele, die habe ich deshalb auch ins Gottesdienstgeblatt gedruckt, hier für die Situation aus dem Anspiel. Auch von jemand, der gefeuert wird. Jesus erzählt so eine Geschichte von jemand, der unerwartet und überraschend seine Kündigung erhält. In Lukas 16 steht sie, nur in diesem Evangelium, Sondergut des Lukas. Da bekommt einer seine Entlassung angekündigt von seinem Chef. Er macht eine krasse, radikale Bilanz seiner Möglichkeiten und stellt fest, für andere Berufe bin ich ungeeignet, körperliche Arbeit liegt mir nicht. Was soll ich machen? Und dann fällt er eine extreme Entscheidung, solange er noch die Verfügungsgewalt über das Vermögen seines Chefs hat. Er ruft die Schuldner seines Chefs herbei und er erlässt ihnen die Hälfte der Schulden und nimmt die andere ein. Am Ende ist es eine Win-Win-Lösung. Der Chef lobt den gekündigten Verwalter. Das hat viele schon irritiert, die dieses Gleichnis gelesen haben. Aber es ist eigentlich relativ klar, ich habe mal recherchiert online, wenn du einen Schuldtitel hast und du beauftragst ein Inkassounternehmen, das Geld für dich einzutreiben, dann ist so normal, du kriegst 5%. Also, du hast, jemand schuldet dir 1.000 Euro, und du kriegst das Geld nicht und du klagst es ein und du bekommst einen Schuldtitel, den kannst du dann einlösen, das nützt dir aber auch nichts, wenn der nicht zahlungsfähig ist, wenn der sozusagen insolvent ist, privat insolvent oder seine Firma ist insolvent. Und dann willst du aber was von dem Geld haben und beauftragst ein Inkassounternehmen, dann gibt dir das Inkassounternehmen dafür, dass du ihm die 1.000 Euro Forderung abtrittst, 50 Euro. Und der Mann in dem Gleichnis, der hat es geschafft, dass die Leute 500 Euro bezahlt haben. Deshalb lobt ihn sein Chef, der Chef, der ihn eben noch gekündigt hat. Das ist eine etwas radikale Story, muss ich mal sagen. Jesus, da bist du wieder mal mutig gewesen. Aber Jesus will uns damit etwas klar machen. Erstens sagt er, dieser Mann hat sich Freunde gemacht mit dem ungerechten Mammon, macht das genauso. Und Jesus sagt uns, egal wie schlecht du dran bist, es gibt einen Ausweg, auch wenn der völlig undenkbar für dich jetzt aussieht. Er sagt uns durch dieses Gleichnis auch, wenn du in so eine Nullpunktsituation gerätst, lass dich nicht paralysieren, lass dich nicht lähmen, sondern schau, was du Gutes daraus machen kannst. Lass dir von niemand einreden, du wärst ein Versager, du wärst wertlos, sondern gerade in den Schwachen ist Gottes Kraft mächtig. Hab Mut zu neuen Wegen, Mut zu neuen Entscheidungen. Eine Sache noch, die ich dem Mann aus dem Anspiel auf jeden Fall sagen würde. Ich würde ihm sagen, Christian, du bist genau richtig hier. Hier bei uns im Lutherhaus. Herzlich willkommen. Die Gemeinde ist das Hospital Gottes, hat Luther gesagt. Und Jesus ist ein Freund der Zöllner und Sünder, der Leute, bei denen etwas schiefgegangen ist. Die, bei denen alles geklappt hat, die immer auf der Sunny Side of Life waren, bei denen ist Jesus nicht zu finden. Denn die haben keinen Sinn für Vergebung, für Gnade, für die Liebe Gottes. Aber hier in dieser Gemeinde ist die Gnade zu Hause. Hier müssen wir nicht toll sein, keine Show sein, immer erfolgreich, sondern hier dürfen wir vor Gott und voreinander ehrlich sein und gerade so wird Gott mitten unter uns sein. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.